Der RT-Deutsch Podcast, das Interview.
Herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe der Fehlende Part. Ich bin hier zu Gast bei Antoine Richard. Danke.
Bonjour.
Danke, dass ich Sie hier besuchen darf in Ihrem Antiquitätengeschäft. Sie sind ein Kunsthändler, Antiquitätenhändler, der alte Möbel, alte Gegenstände fast genauso lieb hat wie Tiere.
Das stimmt, ja.
Für jemanden, der Sie jetzt nicht unbedingt kennt, der vielleicht nicht unbedingt RTL-Sendungen schaut, wer ist Antoine Richard?
Antoine Richard ist erstmal Antoine Richard.
Denn oh, Verzeihung,
Antoine, kein natürlich. Problem, denn Antoine Richard, also ich bin französischer Staatsbürger, aber ich bin auch deutscher Staatsbürger, also ich habe beide Staatsbürgerschaften. Und ja, ich bin Kunstexperte, Kunsthändler. Und bin in einer Sendung auf RTL, durch die bin ich, kann man sagen, ein bisschen populärer geworden. Die Sendung heißt Die Superhändler und läuft jeden Tag um 14 Uhr.
Ist nicht die einzige Sendung, es gibt jetzt eine zweite.
Ja.
Und ursprünglich bekannt sind Sie ja mit dem, wenn ich das sagen darf, mit dem Trödeltrupp geworden, richtig?
Ja, das ist aber schon 10 Jahre her, also schon sehr, sehr lange. Da war ich praktisch, kann man sagen, noch klein. Ja. Dann zwischendrin war ich mal bei Kaputt und Zugenäht, ZDF, eine Restaurierungssendung. Und habe auch sehr viel auf YouTube gemacht und ja.
Woher kommt die Liebe zu alten Möbeln, alten Gegenständen?
Das ist eine Sache, die mich in meinem ganzen Leben schon begleitet. Mein Vater hat das gegründet und ich bin hier aufgewachsen, kann man sagen. Also das ist so wie mein Kindergarten und meine Schule gewesen und ich war hier jeden Tag, also genau in diesen Räumlichkeiten hier. Oh, jetzt kommt die Katze. Komm.
Ja, so wie zur Liebe zu Tieren. Ne?
Ja. Ja. Das ist die Frau Schmieds, die wohnt hier, das ist die Ladenkatze. Und ja, irgendwann ist mein Vater sehr krank geworden und ich musste mich entscheiden, ob ich diesen Laden übernehmen will, ob ich hier helfen will. Und also habe ich erst geholfen und nach einigen Jahren war klar, dass ich entscheiden muss, will ich diesen Laden weitermachen, alleine, ohne ihn. Also er lebt noch, aber er konnte das nicht mehr machen. Oder will ich was anderes machen? Also habe ich mich entschieden, diesen Laden weiterzumachen.
Es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Laden. Wir sind in Mainz. Hier gibt es allerlei zu begutachten. Aber steigen wir doch mal direkt ein mit der anderen Beschäftigung, die Sie neben Ihrer Ladentätigkeit auch nachgehen. Wie gesagt, Sie sind beim Trödeltrupp, bei den Superhändlern bei RTL und machen auch einen YouTube-Kanal. Da habe ich was ganz Interessantes von Ihnen gesehen. Sie verteidigen den Sender RTL aufs Schärfste und sagen, das ist der beste TV-Sender, den es gibt. Hallo,
ja,
Frau Schmied.
Das ist natürlich
jetzt kriege ich auch Besuch.
Ja, das ist natürlich ein bisschen polarisierend oder ein bisschen polemisch.
Ja, genau.
Ja, also es ist natürlich jetzt nicht unbedingt immer der beste Sender, aber ich habe, also schon bevor ich bei RTL gearbeitet habe, habe ich diese Ansicht häufiger gehabt. Sehen Sie, wenn man sich heute die Medienlandschaft anschaut, heute, früher war das was anderes, hat man ganz oft den Eindruck, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass irgendwas schiefläuft, dass etwas nicht mehr authentisch, etwas nicht mehr ehrlich ist. Und wenn ich war früher ein großer Fan vom ZDF, ZDF schaue, habe ich das Gefühl, nicht immer, aber häufig, dass ich belogen werde. Und RTL ist ein Privatsender. Natürlich gibt es viele Sendungen, die ich nicht gut finde. Also ich finde nicht alles auf RTL gut. Aber sie kriegen praktisch ihr Geld von den Werbekunden, die Werbung schalten. Und sie machen Sendungen, die die Menschen sehen wollen. Das ist schon mal Nummer eins. Und das ist was sehr, sehr Wichtiges. Sie machen Sendungen, die die Menschen sehen wollen. Und die Menschen zahlen indirekt dafür durch die Werbung. Und das ist bei ARD und ZDF natürlich was ganz anderes. Ja, und ja, die Sendungen, die sie machen, sind weitestgehend ehrliche Sendungen, wo einfach eine ehrliche Unterhaltung, ein Entertainment gemacht wird. Davon kann man halten, was man will.
Zum Teil zumindest. Es gibt ja auch Scripted Reality.
Genau, was ich nicht so gut finde übrigens, ja. Gefällt mir auch nicht so gut. Aber es ist wirklich, man schaut sich das an und es schauen sich ja, viele gucken das, die haben ja auch hohe Einschaltquoten. Und das ist auch kein Zufall, weil es einfach, finde ich, ein sehr ehrliches Fernsehen ist. Aber ich bin auch Fan von Arte.
Jetzt haben Sie schon das ZDF erwähnt. Mainz ist die ZDF-Hochburg. Was hat Ihnen denn, oder was, vielleicht kann man das eher als repräsentatives Beispiel nehmen, ist ja wahrscheinlich nicht alles schlecht oder Sie finden wahrscheinlich nicht alles schlecht.
Man muss differenzieren. Ich bin generell jemand, der sehr viel differenziert.
Aber was hat Ihnen dann quasi nicht gefallen, wenn Sie sagen, Ihnen kommt es so vor, als würden Sie lügen, als würde da irgendwas nicht stimmen?
Das differenziert zu beantworten ist nicht leicht. Das ZDF ist ein qualitativ sehr hochwertiger Sender, die sehr hochwertige Formate haben. Es steckt da sehr viel Geld drin und das merkt man auch. Sie machen sehr gute Formate und sie haben auch sehr gute Sendungen. Aber die Entwicklung in meinem Herzen war einfach die, dass ich von einem großen Fan vom ZDF und auch von öffentlich-rechtlichen Sendungen zu einem großen Kritiker geworden bin.
Wann und ist das passiert?
Ich würde sagen, vor 3 Jahren oder so, circa. Ja, so würde ich das einordnen. Ich habe immer mehr gemerkt, dass die ganze Stimmung im Land und auch die Stimmung in mir gekippt ist. Und ich bin jemand, der nie, also das ist auch eine Vorgeschichte meiner Familie, irgendwie in irgendeiner Form radikal gewesen ist. Meine Eltern haben mich dazu erzogen, alles kritisch zu betrachten und nicht radikal zu denken. Meine Großmutter war Jüdin. Meine Großmutter war im KZ. Ja? Und sie hatte eine Nummer auf dem Arm. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater in Schindlers Liste war. Und der konnte den Film gar nicht angucken zu Ende, musste rausgehen. Ja? Ich habe also auch da eine Vorgeschichte. Ich war mit 16, glaube ich, auf der Realschule, bin runtergeflogen vom Gymnasium, war auf der Realschule einige Jahre, und zwar auf der Anne-Frank-Realschule. Und da hatten wir auch, wie der Name schon sagt, in fast jedem Fach irgendein Thema, was mit den Nazis zu tun hatte. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich ein Jahr hatte in meiner Schule, wo es nicht irgendwie um Nazis ging. Und im Zuge der Flüchtlingskrise hatte ich den Eindruck, dass halb Deutschland zu Nazis gemacht wird. Und ich konnte das einfach nicht fassen, wie man das alles auch verharmlosen kann in der Retrospektive. Und es war für mich sehr, sehr beleidigend und beschämend, wie sich die Medien verhalten haben. Und irgendwann war mir klar, dass ich das einfach nicht mehr supporten will.
Glauben Sie denn, was in den Nachrichten gesagt wird, was dort präsentiert wird? Also wie ist das Verhältnis zu Medien, wenn man auch selber, wie gesagt, in den Medien auch präsent ist?
Eine Berichterstattung kann niemals zu 100% objektiv sein. Man muss sich mit all diesen Themen beschäftigen, um das zu verstehen. Das hat auch was mit Psychologie zu tun, das hat was mit Medienpsychologie zu tun. Eine Berichterstattung kann nie 100% objektiv sein. Es ist immer so, dass da ein Fokus drauf liegt. Jetzt ist es so, immer da, wo sehr viel Macht versammelt ist, muss man vorsichtig sein. Und es ist so viel Geld und so viel Macht versammelt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und da kann es sein, dass, weil da auch die Politik mit reinspielt, dass sie vielleicht eine Agenda verfolgen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass sie das eben wirklich tun. Und das ist dann für mich keine objektive Berichterstattung mehr. Und das hat man auch gemerkt. Das heißt, sie war tendenziös, wie man sagt, genau so sagt man. Und man hat einfach gemerkt, dass sie die Meinung sehr krass beeinflussen wollen, auf eine Weise und an Punkten, wo das eigentlich nicht okay ist. Und das habe ich gemerkt und das hat mir nicht gefallen.
Wie ist es eigentlich mit dieser Meinung, in der ZDF-Hauptstadt zu leben, also oder hier zumindest zu arbeiten?
Das macht eigentlich keinen Unterschied. Also es ist eher so, dass vielleicht die Tatsache, dass ich das so kritisch betrachte, dann vielleicht ernster genommen wird, weil wir leben ja auch vom ZDF. Das heißt, für die Leute, die vom ZDF hier Geld kriegen, die leben hier und die geben hier Geld aus. Und für mich ist es eigentlich gut. Ich könnte eigentlich sagen, ich bin ein Fan davon, weil sehr viel Geld aus Deutschland, die 17,50 Euro sozusagen, ne, die strömen dann alle hier, also nicht alle, aber einige dann hier nach Mainz.
Weil sie Kunden haben, die beim ZDF arbeiten.
Genau, wir haben auch sehr viele Kunden, die beim ZDF arbeiten und hier auch schon Antiquitäten gekauft haben oder was haben restaurieren lassen. Ja.
Kommt man da manchmal ins Gespräch?
Auch nein.
Über so kritische Themen?
Also manchmal, wenn die ihre E-Mail-Adresse angeben und dann steht da ZDF irgendwas, dann gut. Aber ich meine, das sind auch Menschen, die haben auch Familien, die machen teilweise einen guten Job. Die sind vielleicht Redakteure oder Requisiteure oder keine Ahnung was. Sie machen irgendwas und müssen ihre Familien ernähren. Das verstehe ich auch alles. Und die wenigen Verantwortlichen, also wenn ich wirklich so einen Verantwortlichen treffen würde, den Intendanten oder irgendwelche Politiker, dann würde ich vielleicht wirklich mal was sagen. Ja, ich weiß noch, ich habe mal den Herr Beck getroffen, ich glaube Volker Beck, den SPD irgendwas in Mainz, war da glaube ich mal ganz kurz Ministerpräsident, habe ich zufällig mal getroffen und da habe ich ihn angehalten und habe gesagt, ich möchte Ihnen gerne mal was sagen. Das war vor 5 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Und da war das Thema Überwachung, war mir da sehr wichtig. Und habe ich zu ihm gesagt, dass ich das also nicht in Ordnung finde, dass dieses Thema von der SPD oder von der Regierung nicht ernst genommen wird. Also ich sage das den Leuten dann schon.
Und wie war die Reaktion?
Der Herr Beck, das war eher lustig, weil das war irgendwo in Mainz bei so einem Fest. Und ich hatte meinen Hund dabei, die Lisa. Und der hatte nur Augen für meinen Hund, der hat mir gar nicht zugehört, hat sich niedergekniet und hat gesagt, ich liebe alle Tiere, ich liebe alle Tiere. Und er hat mein Anliegen, konnte er da gar nicht so ernst nehmen. Und habe ich gesagt, ja, aber Herr Beck und Überwachung und so weiter. Und er hat gesagt, ja, wir kümmern uns drum.
Also ja. Politikerantwort im Endeffekt. Aber ja. Er liebt Tiere, ist ja auch ein kleiner Pluspunkt.
Ja,
richtig. Ich habe auch was gesehen, weil Sie jetzt sagten, wenn Sie jemanden, der in Verantwortung steht, auch mal sprechen können, dann sagen Sie auch etwas. Das haben Sie ja auch gemacht bei einer kleinen Aktion. Viele Leute können sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern. Von der ARD war das Tagesthema oder Tagesschau. Ja. Sag's mir ins Gesicht. So hieß dieses einmalige Format im Endeffekt.
Ja. Wo sich das haben Sie nur einmal gemacht, das ist mir auch klar.
Ja. Das haben Sie nur einmal gemacht. Ja. Unter anderem, ich glaube, das bekannteste Gesicht war Anja Reschke, Kai Gnifke war noch dabei und ich glaube noch eine andere Dame. Ja. Und die haben tatsächlich spontan gewählte oder zufällig ausgewählte Skype-Anrufer ausgewählt, um dann mit ihnen zu sprechen.
Ja.
Es sollte um Hate Speech gehen, glaube ich. Das war ein ganz großes Thema damals. Und Sie sind auch durchgeschaltet worden und haben mit Anja Reschke gesprochen.
Ja. Ich habe nie viel Werbung dafür gemacht. Ich weiß ja auch, wer Oliver Janich ist zum Beispiel. Ich habe auch einige Videos von ihm gesehen. Der hat ja auch ganz groß Werbung damit gemacht. Hat das in seinem Trailer heute noch drin, glaube ich. Und ich habe das nie an die große Glocke gehängt. Aber ich war da drin und kann auch bezeugen, dass es wirklich zufällig ausgewählt wurde. Das heißt, man hatte wirklich die Möglichkeit, da den Leuten was ins Gesicht zu sagen. Obschon das natürlich nicht in ARD oder ZDF dann gesendet wurde. Das war ja nur eine Sache, die irgendwo online stattfand, glaube ich. Und ich bin da durchgekommen und ich habe der Frau Reschke so ziemlich genau das auch gesagt, was ich vorhin gesagt habe. Das war auch zu dem Zeitpunkt ungefähr, dass ich das nicht in Ordnung finde und mich dabei nicht wohlfühle, dass nur weil ich zum Beispiel die Flüchtlingskrise und die Handlungen der Regierung kritisch betrachte, dann vielleicht als Nazi bezeichnet werde von irgendwelchen Leuten oder dass auch Mitarbeiter von mir die Sachen bei Facebook gepostet haben, wo ich dachte, naja, das ist jetzt wirklich nicht irgendwie Nazi, dass die diffamiert worden sind von anderen Leuten. Es war so ein ganz großes Diffamierungsklima in Deutschland und die Medien waren dafür mitverantwortlich und das hatte ich ihr gesagt und außerdem hatte ich ihr gesagt, dass letztendlich die Gebührenfinanzierung der Öffentlich-Rechtlichen nichts anderes als eine Steuer ist, eine Zwangssteuer. Da war sie gar nicht mit einverstanden, natürlich weil es ist ja natürlich eine Gebühr und so. Und dass ich das also nicht in Ordnung finde. Übrigens, ich polemisiere ja manchmal mit krassen Aussagen. Eine dieser krassen Aussagen ist zum Beispiel, man könnte auch sagen, ARD und ZDF sind mit diesem Rundfunkbeitrag, den sie da zwangsweise erheben, indirekt für den Tod von Menschen verantwortlich.
Das ist schon eine steile These.
Ja.
Möchten Sie elaborieren?
Ja, also es ist so, ich bin ja Anhänger des freien Marktes oder böse gesagt Kapitalist. Und ich bin selber nicht reich, das muss ich dazu sagen. Ja, war ich nie in meinem Leben und hat auch das Fernsehen nichts dran geändert. Auch kein Erbe vorhanden, nein. Ein freier Markt sorgt mit Konkurrenz fast immer für Wohlstand und damit auch dafür, dass die Menschen länger leben, eine gute medizinische Versorgung haben, dass es ihnen einfach gut geht. Je mehr Wohlstand da ist, desto länger leben die Menschen. ARD, ZDF, wenn es so wäre, dass sie sich auf ihre Kernaufgaben beschränken würden und würden da tendenziös berichten, würde ich noch nicht mal was sagen. Ich glaube, das Schlimmste an diesem ganzen großen Konglomerat ist gar nicht die tendenziöse Berichterstattung alleine, sondern auch dieser ganze Unterhaltungssektor. ARD und ZDF produzieren unglaublich viel Unterhaltungsformate und da steckt sehr, sehr, sehr viel Geld drin. Und sie machen das auch teilweise unabhängig von der Einschaltquote. Das heißt, sie zwingen die Leute, 17,50 Euro zu bezahlen für Herzschmerzserien, für Krimis, für irgendwelche Sachen, die sich nur ein Teil der Leute angucken. Und damit wird Folgendes gemacht. Es wird eine unglaublich große Menge an Energie verbrannt für etwas, was die Leute teilweise nicht wollen. Und wenn man eine große Menge an Energie, also an Geld, verbrennt, dann fehlt das an einer anderen Stelle. Das ist ganz einfache Mathematik. Und es kann also sein, dass zum Beispiel einige Menschen weniger bereit sind, höhere Steuern zu bezahlen, die aber notwendig wären, um vielleicht ein Gesundheitssystem in irgendeiner Form nach vorne zu bringen oder um Menschen zu helfen, die schwer krank sind. Man kann das immer alles so gegenrechnen. Das ist natürlich auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber letztendlich mathematisch gesehen stimmt es. Eine riesige Menge an Geld in einem Wohlstandsland wird verbrannt und fehlt an irgendeiner anderen Stelle, wo man es sinnvoll einsetzen könnte.
Nun steht ja der Öffentlich-Rechtliche schon länger unter Druck. Also es gab immer so verschiedene Zäsuren, wo sich Leute, sagen wir mal, zum Teil sogar abgewendet haben. Die einen bei der Ukraine-Krise schon, andere auch schon weitaus vorher, Energiewende und so weiter. Die letzte große Zäsur war dann wohl die Migrationskrise. Es ist ja möglich, dass der Beitrag auch noch weiter steigen wird. Eigentlich ist das ja auch
ich
so
Ich gehe mal davon aus. Also wenn Sie das machen könnten, wie Sie wollten, dann würden Sie das vermutlich auf 25 Euro hochschrauben irgendwann.
Ja, ja. Das ist eigentlich auch, Dinge werden ja auch teurer, ja. Ist ja auch so.
Die Pensionen steigen.
Ja, ne? Und Sie werden ja als Unternehmer auch verstehen, dass die Kosten steigen ja auch einfach für alles im Endeffekt. Ja. Ist das
aufgrund der Geldpolitik übrigens und der Inflation.
Auch. Absolut, ja. von dem her wird es denn dann für das, wie betrachten Sie das denn dann? Also ist das ja dann noch mehr Raub oder werden dann noch mehr Leute sterben? Weil das ist ja doch durchaus eine sehr steile These, die da jetzt aufgemacht wird. Ne?
Also wenn man mich irgendwie einordnen will und nicht genau weiß, wie, dann kann man das immer an einer Sache genau festmachen. Ich bin gegen Gewalt und gegen Zwang und ich bin ein Freund der Freiheit. Und überall, wo Zwang und Gewalt oder Herrschaft ist, bin ich kritisch. Und natürlich, man stirbt nicht davon, wenn man 17,50 Euro bezahlt und wenn man 25 Euro bezahlt auch nicht, noch nicht mal, wenn man 100 Euro bezahlen würde. Es ist eine Prinzipsache und man kann sie herausgreifen und kann etwas dazu sagen. 17,50 Euro sind falsch, es müssten 0 sein und 25 sind noch falscher. Aber keiner wird jetzt, sage ich mal, ich werde nicht umfallen und sonst wahrscheinlich auch keiner. Es ist alles nur indirekt, ja. Es ist ein großes System, an dem viele Punkte nicht in Ordnung sind, die mit Gewalt und Herrschaft zu tun haben und mit Zwang zu tun haben. Und deshalb ist für mich auch die GEZ-Gebühr eine Zwangsabgabe, die nicht in Ordnung ist.
Die ja auch jetzt nicht mehr so heißt, darauf wird auch gerne bestanden.
Wie heißt
der
jetzt?
Beitrag? Es ist der Beitrag,
ja.
Rundfunkbeitrag.
Ja. Genau. Freiwilliger Rundfunkbeitrag.
Ja. Freiwilliger Zwangsbeitrag,
ja.
So kann man es auch nennen. Ja. Jetzt haben Sie schon ein bisschen angedeutet, ist Frage vielleicht ein bisschen überflüssig, aber um das nochmal herauszuarbeiten, ist Antoine Richard, ich habe es richtig gesagt, ist Antoine Richard politisch, ein politisch denkender Mensch?
Ich gehöre keiner Partei an, habe ich nie, werde ich vermutlich auch nie machen. Es gibt auch keine Partei, wo ich zu 100% sagen würde, ja. Denn auch Parteien.
Gibt es aber äußerst selten. Sogar Parteimitglieder würden das sagen, dass sie sich.
Ja, aber ich würde noch nicht mal zu 75% Ja sagen. So. Manchmal gibt es Momente, wo ich sage, ja, also eigentlich freue ich mich, wenn die Partei oder die Partei jetzt ein bisschen nach vorne geht. Ich war früher durchaus den Grünen zugetan, zwischenzeitlich der FDP, dann auch mal ein bisschen der AfD, dann mal ein bisschen der Piratenpartei, dann mal ein bisschen der Partei der Vernunft. Das hat immer so ein bisschen gewechselt. Ich bin ein politischer Mensch, aber ich bin kein parteipolitischer Mensch.
Das ist ja eine sehr bunte Mischung, eine sehr bunte Parteienmischung. Liegt natürlich auch daran, dass sich die Parteien sehr verändern.
Richtig, ja.
Das polarisierendste Beispiel ist natürlich da jetzt die AfD.
Ja.
Ich schätze mal in der Gründungsphase.
In der AfD gibt es sehr viele freiheitliche Tendenzen und es gibt sehr viele Menschen, die das Steuersystem, die Freiheit der Bürger, die das mehr interessiert als andere Parteien. Das gefällt mir an der AfD. Alles, was in die faschistische Richtung geht, gefällt mir nicht. Obwohl ich glaube, dass es da weniger Faschismus gibt, als die Leute sagen.
Das ist ja schon auch eine sehr polarisierende Aussage. Kann man dafür seinen Job verlieren bei RTL?
Weiß ich nicht, wäre mir auch egal. Ich denke beim ZDF sicher. Ich habe ja auch mal eine Sendung gemacht, kaputt und zugenäht beim ZDF. Da dachte ich so bei mir, obwohl ich das nicht weiß, ja, also kann ich auch nicht beweisen, es ist nur so eine Art Verdacht. Da habe ich praktisch eine Staffel gemacht und da habe ich auch irgendwann angefangen, meine YouTube-Videos zu drehen. Vielleicht ist ihnen das entgangen und irgendwann haben sie da doch mal reingeschaut und gerade zu der Zeit waren alle besonders empfindlich. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht jemand gesehen hat und dann gesagt hat, den können wir so in der Sendung nicht weiterlassen. Aber ich weiß es natürlich nicht und es ist auch deren Sache.
Die Sendung läuft auch noch beim ZDF, also falls das irgendjemand interessiert. Also sie wurde jetzt nicht abgesetzt oder so.
Ja.
Also was Sie jetzt sagten, Sie wissen auch nicht, wie faschistisch jetzt die Tendenzen tatsächlich in der AfD sind. Pressiere ich ein bisschen bei dem Thema, weil das natürlich das Spannendste ist, wenn es kontrovers wird.
Ja.
Wir haben jetzt gerade vor einigen Wochen die Thüringen-Wahl gehabt, beziehungsweise die Thüringen-Ministerpräsidentenwahl und alles, was danach kam.
Also da habe ich eine ganz klare Meinung. Entweder ist man Demokrat oder man ist kein Demokrat. Und wenn man Demokrat ist, dann gibt es demokratische Regeln, an die man sich hält. Soweit ich das beurteilen kann, wurden die demokratischen Regeln dort eingehalten. Die AfD hat ihre Stimmen dem Herrn Kretschmer gegeben von der FDP. Er ist gewählt worden und das soll angeblich nicht okay gewesen sein. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, was da jetzt der Skandal sein soll. Für mich ist der Skandal eher, wenn man sagt, man ist ein Demokrat und will dann eine Wahl rückgängig machen, weil man nicht einverstanden ist mit denen, die ihn gewählt haben, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich ist die AfD, solange sie nicht verboten wird, eine demokratische Partei, die in dem Demokratiesystem da anscheinend dazugehört. Und dann ist das eben so, das muss man dann akzeptieren, sonst ist man kein Demokrat.
Die NPD kann auch nicht verboten werden.
Ist das so?
Ja, also die Verbotsverfahren liegen ja schon
mehrfach. Dann stimmt was mit der Verfassung nicht.
Mhm. Allerdings ist die NPD natürlich auch nicht anschlussfähig, also mehrheitsfähig ist sie auch nicht. Von dem her geht da jetzt keine Gefahr aus.
Also wenn unsere Verfassung gut ist, dann müsste sie verhindern, dass eine Partei den Staat aushöhlen kann und den Staat dazu bringen kann zu fallen, indem sie sich verfassungswidrig verhält. Sonst ist unsere Verfassung nicht in Ordnung. Soweit ich das beurteilen kann, haben wir eigentlich eine ganz gute Verfassung.
Was sagt das denn über ein Land aus, wenn die Bundeskanzlerin in Südafrika davon spricht, eine Wahl rückgängig zu machen, jetzt in Bezug auf die Thüringen-Wahl? Das waren ja ihre Worte. Ja, unverzeihlich.
Ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei.
Es gibt einen O-Ton von ihr.
Also ja, das ist für Zitat. Mich ist das das Letzte. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also viele in der CDU, es gibt viele in den Köpfen der CDU, die ich auch vielleicht nicht schlecht finde. Und ganz am Anfang war ich begeistert von Merkel, weil ich dachte, das ist eine ruhige und vernünftige Wissenschaftlerin, die Deutschland gut führen kann. Ein gutes Bild im Ausland kann das sein für uns. Ein seriöses Land mit einer guten Wissenschaft. Ich habe ja auch studiert, mit einer guten Wirtschaft. Ich war eigentlich froh, dass es Merkel ist. Ich war auch froh, dass es eine Frau ist. Aber später diese Entwicklung, die sich dann da vollzogen hat, ich wäre froh, wenn sie keine Kanzlerin mehr wäre, sage ich ganz offen.
Es gibt ein interessantes Zitat von Ihnen, das passt eigentlich ganz gut dazu. Deutschland ist ein Land, das seine besten Jahre hinter sich hat. Ich glaube, irgendwie so in diese Richtung.
Ich habe auch mal gesagt, Deutschland ist am Ende. Das war sogar ein Hashtag, den ich da erfunden habe.
Woher kommt denn diese Einstellung zum Land, in dem Sie ja auch leben, in dem Sie arbeiten?
Ich bin Franzose und ich bin Deutscher und ich bin stolz auf diese beiden Länder.
Sie das selber auch über Frankreich gesagt haben.
Ich bin stolz auf beide Länder und auch Frankreich hat es meiner Meinung nach teilweise hinter sich. Ich bin in einer Zeit groß geworden, die überhaupt nichts mit einer negativen Vergangenheit zu tun hat. Und ich kann wirklich sagen, dass die Zeit, in der ich gelebt habe, 80er, 90er Jahre bis heute, ich auf viele Sachen in diesen beiden Ländern stolz bin. Und immer, wenn ich auch im Ausland war, konnte ich sagen, ich bin Deutscher, ich bin Franzose und ich war stolz, das sagen zu dürfen. Eine starke Wirtschaft, ein freies Medienwesen, eine offene Gesellschaft, so viel Schönheit, die Landschaft, die Häuser, die Geschichte, auch in Frankreich, die Küsten, all das, ich könnte jetzt stundenlang erzählen, auf was ich da alles stolz bin, was ich alles schön finde. Mittlerweile, also irgendwann später, war es mir teilweise ein bisschen peinlich, das zu sagen. Ich habe Angst gehabt um unsere Wirtschaft, Angst um unsere Freiheit und diese beiden Dinge sind die wesentlichsten Dinge, die eine Gesellschaft, ein Land braucht. Eine starke Wirtschaft und Freiheit. Und beides ist gefährdet. Wenn wir keine starke Wirtschaft mehr haben und keine Freiheit, jetzt ist es noch so teilweise, dann leben wir in einem Land, in dem ich nicht mehr leben will. Also jetzt haben wir noch genug davon, aber man muss die Augen eben offen halten und man muss mit dem Finger auf Dinge zeigen, die gefährlich sind, um während den Anfängen zu vermeiden, dass so ein Staat oder ein ganzes Gebilde wie die EU, die Europäische Union, so kippen kann, dass die Menschen nicht mehr in Freiheit und nicht mehr in Wohlstand leben.
Dieser Satz, während den Anfängen, hört man doch durchaus oft. Aber ich habe jetzt, so das Gefühl, dass Sie das anders meinen können. Ja. Also wie genau meinen Sie das dann?
Während den Anfängen kann man zum Beispiel übertragen auf damals, auf die Nazis. Das kann man aber auch auf den Sozialismus übertragen. Überall da, wo der Staat oder wo Staaten zu viel Macht haben über ihre Bürger, wird es eigentlich immer gefährlich. Ich glaube, die Menschen haben auch zu wenig Vorstellungsvermögen. Sie sagen sich vielleicht manchmal, ach, uns geht es doch ganz gut, ja, wir haben doch Wohlstand, wir haben Technik, wir haben iPhones, wir haben Computer, wir haben Internet, weil sie sich nicht vorstellen können, wo wir leben könnten, wenn alles komplett frei wäre. Wir würden in einer Zukunft leben, die ich ganz optimistisch und positiv sehe, wo die Menschen noch viel mehr erreichen könnten, wo sie alles erreichen könnten, wo sie den Hunger der Welt besiegen können, wo sie die Überbevölkerung besiegen können, wo sie Krankheiten besiegen können.
Den Klimawandel.
Wo sie vielleicht auch den Klimawandel beherrschen können, wenn es dann einen geben wird, ja, was ich nicht weiß. All das können sie beherrschen. Es gibt da so Zauberworte wie Transhumanismus. Also ich bin kein Transhumanist. Da rege ich wahrscheinlich gleich Verschwörungstheoretiker wieder auf. Aber ich bin jemand, der sehr optimistisch in eine Zukunft schaut, die geprägt ist von Erfindern, Forschern, Unternehmern, Wissenschaftlern, Ärzten. Und auch wenn ich all das selber nicht bin, glaube ich an diese Menschen und bin dankbar dafür, dass es die gibt. Und ich glaube, dass all diese tollen Leute nur ihre Schaffenskraft entfalten können in absoluter Freiheit, vor allem auch in wirtschaftlicher Freiheit. Weil Menschen sind eben, wie Menschen sind, wenn sie keinen Vorteil haben durch ihre Handlungen, durch ihre Arbeit, dann arbeiten sie auch nicht mehr.
Also noch wird gut gearbeitet, noch geht es, also wirtschaftlich geht es in Deutschland noch recht gut.
Genau das aber meine ich, Frau Grosebeck. Mhm. Ja, wenn ich jetzt, ich möchte Sie nicht persönlich angreifen, aber vielleicht ist in diesem Moment Ihre Vorstellungskraft, wie viel besser es uns noch gehen könnte, auch nicht da. Ich liege manchmal abends im Bett und denke mir, in was für einer, also es gibt einen Film, der heißt A World Beyond, ist von Disney, glaube ich, spielt George Clooney mit, Future World, irgend sowas. Da wird diese Welt so ein bisschen gezeigt. In der Welt, in der Menschen fliegen können, in der es keine Krankheiten mehr gibt, in der die Natur wunderschön aussieht, in der wir in ganz tollen Städten leben. Man sieht so manchmal so Zukunftsstädte, so China oder irgendwo in arabischen Staaten, wo man denkt, das könnte vielleicht sowas sein. Sowas in der Richtung meine ich. Etwas, wo wirklich alle Menschen gemeinsam in einer tollen Zukunft leben können.
Eine utopistische ja. Vorstellung. Ja. Ähnlich auch, wenn Sozialisten oder Kommunisten sagen, ja, das, was wir mal hatten, war ja gar kein echter Sozialismus oder ja. Kommunismus. Ja. Eigentlich würde der ja ganz anders aussehen. Also ist das nicht auch eine gewisse ideologische und utopistische
Nein.
Vorstellung?
Ja, utopistisch vielleicht schon, ideologisch nicht. Sie hat ja auch nichts mit Gewalt zu tun, sondern mit Freiheit. Das heißt, ich sage einfach, wenn keine Gewalt herrscht und es Freiheit gibt und die Menschen frei sind, dann wird automatisch dieser Wohlstand entstehen. Vielleicht ist es auch eine Ideologie, aber es ist eine gewaltfreie Ideologie.
Eine libertäre Ideologie.
Genau, es ist eine libertäre Ideologie, die nichts damit zu tun hat, dass man sagt, man muss dafür etwas installieren, Menschen müssen dafür so oder so handeln oder so leben, sondern man lässt einfach alles in Ruhe. Der Staat zieht sich zurück und wird kleiner, wird ein Minimalstaat. Die Menschen befreien sich, die Grenzen fallen vielleicht auch teilweise. Also ich bin ja durchaus jemand, der das auch kritisch sieht, dass wir überall Grenzen haben, dass überall Krieg herrscht. Ich bin auch ein Kriegsgegner, ein absoluter Pazifist. Und das ist vielleicht eine Ideologie, aber eine gewaltfreie.
Diese, ich würde mal sagen, etwas antietatistische Ordnung, ja. Also eine antistaatliche Ordnung.
Wobei ich kein Anarchist bin.
Ja, natürlich. Ja. Zumindest ein Minimalstaat ja. Ist... Ein interessanter Gedanke in Deutschland, da vor allem hier eigentlich immer an den Staat appelliert wird. Ja. Also für jedes Problem.
Ja.
Also
das ist auch der Denkfehler. Ja?
Manche würden sagen, ja, aber was ist, wenn man gar nicht die andere Software sozusagen aufgespielt hat? Also
das
wenn
ist
man
das
gar
Problem.
Nicht. Das ist es, also ist es das Problem? Also
das ist das Problem. Die Leute, die haben ein Problem, denken dann, ich muss was beantragen, muss ein Formular ausfüllen. Mein Kind muss studieren. Braucht Beihilfe. Ich bin krank, muss zur Krankenkasse. Immer denken Sie, irgendjemand muss Ihnen helfen. Ist auch okay, weil Sie haben ja einbezahlt, aber besser wäre, dass viel weniger Leute einbezahlen würden und man privat sich Gedanken machen müsste, wie versichere ich mich? Weil in einem Staat, der sehr klein ist, wo vielleicht viele Aufgaben des Staates wegfallen und die Privatwirtschaft dafür einspringt, gibt es mehr Konkurrenz und bessere Qualität. Das heißt, überall da, wo der Staat agiert, ist per se, per Definition des Systems, systemimmanent, der Staat weniger effizient als die Privatwirtschaft. Manche Leute sagen dann, stimmt aber nicht, da haben wir mal was privat gemacht, die Autobahn wurde privatisiert, hat nicht funktioniert, weil diese Privatisierungen nicht richtig privat waren. Sie waren teilstaatlich, halbstaatlich, nicht richtig zu Ende gedacht, aber in einem komplett freien Markt, den es in Deutschland überhaupt nicht gibt.
Obwohl viele Leute davon sprechen.
Ja, die sagen, Raubtierkapitalismus, Neoliberalismus gibt es überhaupt nicht. Und da denke ich wirklich, das sage ich auch in manchen meiner Videos, seid ihr dumm? Neoliberalismus, Raubtierkapitalismus, wo ist denn der? Ja, ich bin Unternehmer und kleiner Unternehmer und ich habe die DSGVO, die Verpackungsverordnung, allein diese beiden Sachen, es gibt sogar eine Geschichte, die habe ich noch nie erzählt, erzähle ich gerne mal ganz kurz, ich bin von, ich weiß gar nicht mehr, wie das überhaupt war, ich kann dich gar nicht erzählen, weil es so kompliziert ist, von einer privaten Firma, die das darf, verklagt worden, weil auf meiner eBay-Seite, wo ich irgendwelche Antiquitäten anbiete zum Festpreis, 2, 3 Sätze nicht standen, die da stehen müssen. Kein Kunde hat sich beschwert, nichts ist passiert, Kein Kunde wollte irgendwas, was er nicht haben konnte oder machen konnte. Keiner wollte was zurückgeben, keiner war unzufrieden. Aber die Firma war beauftragt oder durfte sich alle Internetseiten angucken und nachprüfen, ob die Gesetze der DSGVO und der Verpackungsverordnung und irgendwelchen anderen Verordnungen da eingehalten werden und durfte dann diese Firmen verklagen. Das haben die dann gemacht und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie von mir wollten. Also ich habe einfach einen Anwaltsbrief bekommen, so dick, ne, wo irgendwelche Sachen drin standen und da habe ich mit der Anwältin telefoniert und da habe ich gemerkt, es gibt sogar ein Gegensystem, das heißt, es gibt schon eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, der anderen Firma vor Gericht die Stirn zu bieten. Dann muss man in der anderen Firma beitreten, muss da 500 Euro bezahlen und damit diese beiden Firmen dann gegeneinander kämpfen. Und dann habe ich praktisch der Anwältin dieser einen Firma gesagt, und am Ende, was kommt dabei raus, kann ich das irgendwie gewinnen? Sagt sie, nein. Können Sie nicht gewinnen, Herr Richard. Sag ich, ja, wieso mache ich das überhaupt? Weil wenn Sie es nicht machen, müssen Sie noch mehr bezahlen. Ach, sehr interessant. Und dann bin ich letztendlich dabei getreten, habe da 500 Euro bezahlt, habe einen Prozess angefangen, von dem ich schon wusste, dass ich ihn verlieren werde. Und alles nur, weil da drei Sätze standen, die nicht in Ordnung waren. Und ich habe einfach gedacht, was ist das für ein Bürokratiewahnsinn? Ich will doch nur Antiquitäten verkaufen und restaurieren. Nichts anderes. Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen?
Einfach in Ruhe lassen, ja. Ist ja das Stichwort. Ja. Auch einen interessanten Satz, den Sie öfters sagen, auch in Ihren YouTube-Videos, ist, seid ihr denn alle dumm?
Ja.
Genau. Ist das Ihre Art, den Diskurs zu befeuern?
Ich glaube schon. Es ist auch so, dass diese Videos irgendwie am beliebtesten sind, wenn ich einfach gerade
schimpfen.
Irgendwas habe, was mich nervt. Zum Beispiel, dass es im Aldi gab es keine Plastiktüten mehr. Und ich dachte mir, mein Gott, es ist alles voller Plastik. Alles ist Plastik verpackt, überall ist Plastik. Ne? Und jetzt darf man keine Tüten mehr kaufen. Warum kann Aldi nicht selber entscheiden, ob sie da Tüten verkaufen? Wir werden doch unmöglich die Probleme der Welt lösen und die Umweltverschmutzung, weil Aldi jetzt keine Tüten mehr verkaufen darf. Also habe ich kurz ein Video gemacht über im Aldi gibt es keine Plastiktüten mehr. Seid ihr denn alle dumm? Und diese Videos, die laufen immer sehr gut. Da ist auch ein bisschen Spaß dabei, ne?
Ja, die Leute, wenn man die Kommentare liest, den Leuten gefällt es auch, dass sie sich da quasi so darüber aufregen und auch ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge werfen, glaube ich. Ne? Das ist schon etwas. Wenn man im YouTube-Bereich unterwegs ist, dann auch auf die Art und Weise, wie Sie das machen, ist man natürlich auch in gewisser Weise an einem Diskurs interessiert. Sie unterhalten sich ja auch mit den Kommentatoren und so weiter. Findet dieser Diskurs auch für Sie jetzt im echten Leben statt? Unterhalten Sie sich über solche Sachen?
Ja, durchaus. Also wenn ich führe gerne lange Gespräche und wenn es so ein Gespräch gibt, auch gerade mit jungen Menschen zum Beispiel, dann horche ich da gerne mal nach, weil sehr viele junge Menschen sind natürlich, und das finde ich eigentlich auch gut, eher links, eher sozial orientiert. Man sagt ja auch, ne, wer in der Jugend nicht links ist, ist, hat kein Herz und wer später nicht konservativ ist, ist dumm.
Hat kein Hirn.
Oder sowas in der Art. Ne? Um sie einfach dafür zu sensibilisieren, dass immer wenn man nach Gerechtigkeit ruft und sagt, es gibt hier eine Ungleichheit, die wir wiederherstellen, wir müssen die Gleichheit wiederherstellen, dass dafür immer Gewalt notwendig ist. Ich kann nicht sagen, da ist eine Person, die hat so und so viel Geld weniger, der müssen wir jetzt was geben. Das muss immer irgendwo herkommen. Und die Person, die es nicht freiwillig gibt, da muss Gewalt angewendet werden. Und da bei vielen
aber jetzt nicht unbedingt körperliche Gewalt, davon sprechen wir jetzt nicht.
Aha. Körperliche Gewalt.
Wie ist es denn? Ich meine, Steuern, könnte man darunter fallen? Steuern einzuziehen ist ja jetzt keine körperliche Gewalt.
Doch, eigentlich schon.
Und inwiefern? Ich meine, wird ja direkt abgezogen, sagen wir mal, vom Gehalt.
Ja, ne? Ja. Also was? Ich frage mal so. Nehmen wir mal an, die Steuern würden jetzt immer weiter erhöht werden, was ja auch passiert. Und irgendwann würde irgendjemand sagen, ach, wisst ihr was, ich zahle nicht mehr. Ja? Das gebe ich euch noch, aber den Rest gebe ich euch nicht mehr, zahle ich nicht mehr. Was würde dann passieren?
Naja, die Staatsgewalt würde auftreten, wahrscheinlich Polizei, genau. Haftbefehl
Stück,
und so weiter.
Stück für Stück. Ja. Also das ist eine kaskadenartige Sache, die sich immer weiter hochschraubt, bis jemand vor der Tür steht und diesen Betrag sozusagen einziehen will, der dann was fänden will. Und wenn ich diese Person nicht reinlassen würde, was heißt, wenn ich sagen würde, das ist meins, ich habe mir das erarbeitet, ihr kriegt das nicht, dann würde der Staat in letzter Instanz mit Gewalt in die Wohnung kommen. Und wenn ich versuchen würde, mich in dieser Wohnung zu schützen und vielleicht sogar diese Wohnung zu verteidigen, würden sie so weit gehen, dass sie mich irgendwann töten würden. Das heißt, der Staat ist, das muss jedem klar sein, da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein, man kann ja auch sagen, ein Teil der Steuern sind vielleicht gut und sinnvoll, aber letztendlich ist eins klar, der Staat ist bereit, um die Steuern zu bekommen, zu töten.
Soweit ist es noch nicht gekommen.
Ich glaube nicht. Ja. Also ich wüsste jetzt keinen Fall, wo es so weit gekommen wäre. Das traut sich natürlich auch keiner, weil die Leute sind ja dann auch vielleicht doch nicht so dumm, dass sie dann sagen, sterben will ich jetzt nicht, da zahle ich lieber Steuern.
Sind Steuern Diebstahl?
So einfach würde ich das jetzt nicht sagen. Denn sehen Sie, ich war ja früher sehr zufrieden. Ich habe in einem Staat gelebt, der eine hohe Staatsquote hatte, eine gut funktionierende Demokratie, wo man mich weitestgehend in Ruhe gelassen hat.
Was war früher? Einmal nur kurz das einzuordnen.
Früher, ich glaube, früher war ich auch jünger, war auch was anderes, da wusste ich auch weniger. Hätte auch sein können, dass ich vielleicht dann auch irgendwann sowieso auf den Trichter gekommen wäre. Aber ich glaube schon, dass es damit zu tun hat, dass die Staatsquote und der Druck des Staates und die Überwachung des Staates und die Reglements und die Bürokratie so viel mehr geworden sind, dass ich an einem Punkt angelangt bin, wo ich irgendwann sage, nee, hierhin, bis hierhin und nicht weiter, jetzt habe ich die Nase voll. Und deshalb würde ich auch sagen, hätte ich mich früher vielleicht gar nicht beschwert über diese Steuern. Hätte einfach einen Teil, also wenn es jetzt so wäre, dass man sagen würde, wie damals, das war ja bei den Königen, war es ja besser als heute, ein Zehntel, ja, 10% Steuern, überhaupt kein Problem, würde ich sagen, auch für die Armen, für die Leute, die es schwer haben. Ich hatte es übrigens auch schwer. Ich habe gearbeitet, seit ich 14 bin, arbeite ich hart. Ja, ich finde auch, man zieht die Steuern den Leuten ab, dem Mittelstand, die Leute, die praktisch den Staat, die Gesellschaft aufgebaut haben, die Staat und Gesellschaft sind, denen nimmt man das weg. Und dann wird auch immer gesagt, ja, die Millionäre und so weiter, die können sich eh in Sicherheit bringen. Aber das Ding ist das, wenn man denen das wirklich wegnimmt und sagt, wir müssen jetzt noch mehr Steuern für Millionäre, das sind ja die Unternehmer, die Erfinder, die ganz Schlauen, die ganz tolle Sachen irgendwie hingekriegt haben in ihrem Leben. Und wenn man an deren Geld geht, dann hauen die ab. So, kann man machen, ist vielleicht auch gerecht, aber dann hauen die ab und dann verschwinden die aus dem Land. Und ein Land, in dem überhaupt keine superintelligenten, verrückten Geister mehr sind, die große Unternehmer, die irgendwas Tolles geschafft haben, wird sowieso untergehen. Ich gönne denen ihre Millionen, ich habe sie nicht, ich gönne sie denen, auch wenn sie es geerbt haben, aber letztendlich sind es meistens irgendwelche Unternehmer oder Unternehmen, die irgendwas mit diesem Geld machen. Das ist ja nicht so, dass sie da wie Dagobert Duck in ihrem Geldspeicher sitzen und in dem Geld baden.
Steuern zahlen sie trotzdem nicht.
Ja, doch, teilweise schon.
Also Großunternehmen oder Großkonzerne, ja, sagen wir mal internationale Konzerne, die zahlen ja eher keine Steuern.
Das ist auch nicht in Ordnung. Ja. Das ist ungerecht, das stimmt. Aber ich denke andersrum. Ich denke, bevor man denen jetzt die Steuern erhöht oder versucht, von denen die Steuern zu bekommen, sollte man uns die Steuern lieber erlassen oder weniger machen.
Aber dann leben wir nicht mehr in einer solidarischen Gesellschaft.
Das muss nicht sein. Man kann auch freiwillig in Solidarität leben, indem man freiwillig in soziale Kassen einzahlt oder freiwillig in einem Kommunensystem lebt. Ja, das Zauberwort ist die Freiwilligkeit. Man kann auch freiwillig solidarisch sein und viele sind das ja auch. Zusätzlich sogar noch zu den Steuern.
Wenn ich mir das so anhöre, dann wäre vielleicht Ihr Wunsch Kanzlerkandidat der Herr Merz?
Nein.
Nein? Und warum nicht? Er will ja auch den Sozialstaat verkleinern. Zumindest sagt er das oder hat es gesagt.
Ich glaube, weil früher, den gab es schon, als ich 18 war. Oder mochte ich ihn auch schon nicht, vielleicht deshalb. Weiß ich nicht. Ich glaube, Kanzler, da habe ich überhaupt gar keinen im Sinn, den ich irgendwie toll finden würde momentan, ehrlich gesagt. Fällt mir eigentlich keiner ein. Oder keine.
Ein ganz großes Thema der letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, ist das Thema Meinungsfreiheit in Deutschland. Nun haust du ganz schön viele Meinungen auch bei YouTube raus, auch kontroverse Sachen, haben Sie ja jetzt hier auch schon gesagt. Wie ist denn deine Sicht auf dieses Thema? Weil das ja auch viele Leute als sehr kritisch betrachten. Ja,
meine persönliche Meinung ist, man sollte alles sagen dürfen. Alles.
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 Das spielt natürlich auf diesen einen Paragraphen an.
Nee, ich weiß, in Deutschland kann man alles sagen, aber es gibt Ausnahmen, Beleidigungen und so weiter, Volksverhetzung und so weiter. Mhm. Ich finde, weil ich bin wirklich sehr, sehr freiheitlich, man sollte alles sagen dürfen, ohne bestraft zu werden, solange man es nur sagt. Wenn man natürlich was macht, also wenn man Gewalt anwendet, ja, oder wenn man jemanden... Stalking ist ja auch so eine Sache, ja, das ist ein fließender Übergang. Da sollte es auf jeden Fall, es ist gut, dass es da Gesetze gibt, ja. Also ich bin ja jemand, der Gewalt verabscheut, auch psychische Gewalt. Aber eine Beleidigung, das ist eben schwierig, ab wann ist etwas eine Beleidigung? Und wenn der Staat dann, ich habe gerade heute einen Twitter-Account gesehen, der heißt Hate Speech, glaube ich sogar, at Hate Speech. Die machen Werbung damit, dass sie allein an einem Sonntag 220 Verfahren eingeleitet haben, weil Leute denen dann schreiben können, wo es Hate Speech gibt. Hate Speech gibt es nicht. Sowas gibt es nicht. Es gibt Hass, es gibt Liebe, es gibt Neid, es gibt Eifersucht. Aber Hate Speech, was soll das für ein Tatbestand sein? Wo gehen wir in einer Gesellschaft hin, wenn wir diese Dinge erfinden? Mich erinnert das wirklich sehr an George Orwell, 1984. Das sind alles so, das sind wirklich Dystopien, vor denen ich Angst habe. Wenn man anfängt, den Leuten, es ist ja nur ein Anfang, es ist ja noch nicht total schlimm, wenn man anfängt, den Leuten zu verbieten, was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen, wenn sie eine Schere im Kopf haben, dann gehen wir in einen gefährlichen Bereich rein. Und deshalb bin ich ganz gegenteiliger Meinung und komme von der ganz anderen Seite und sage, besser sollten wir alles sagen dürfen. Ich glaube, in Amerika ist es so.
Ja, es ist.
Es ist gut für die Demokratie. Natürlich werden dann Leute beleidigt, aber ich meine ganz im Ernst, wenn mich jemand beleidigt und ich mich entziehen kann, das heißt, wenn der mich nicht stalkt, bedroht, mir hinterherläuft oder mir Gewalt anwendet, dann gehe ich einfach weg oder ich blockiere den oder ich werfe ihn aus der Gruppe raus oder keine Ahnung was oder ich höre es mir einfach nicht an. Ich finde, wir sollten alles sagen dürfen, obwohl ich nicht finde, dass man alles sagen sollte. Also ich bin ja nicht dafür, jemanden zu beleidigen. Also ich bin dafür, dass man höflich ist und Menschen müssen aber auch mit dieser Freiheit umgehen lernen. Freiheit muss auch gelernt sein. Menschen, die das nicht gewöhnt sind, denen man auf einmal Freiheit gibt, da kann es sein, dass es so einen Ausbruch gibt, dass sie sich dann gegenseitig alle beleidigen und dann Sachen an den Kopf werfen, weil sie es auf einmal dürfen. Aber ich glaube, irgendwann ist auch klar, das führt ja zu nichts, sich gegenseitig zu beleidigen. Ich bin auch dagegen. Ich sage den Leuten, hört auf damit, im Netz euch zu bedrohen, euch Sachen an den Kopf zu werfen. Das führt zu nichts. Ihr müsst Argumente austauschen und müsst freundlich sein, natürlich. Aber Meinungsfreiheit herrscht in Deutschland schon noch, aber sie ist gefährdet.
Sie haben ja auch ein Psychologiestudium hinter sich. Ich weiß nicht, ob es komplett fertig gemacht wurde.
Ja und nein. Also ich habe, das sind ja so Diplomprüfungen am Ende, also in der Mitte ist ein Vordiplom, das habe ich komplett bestanden. Am Ende sind Diplomprüfungen, ich glaube 6 Stück, davon habe ich 5 gemacht und bestanden und eine Diplomarbeit gemacht und bestanden. Aber eine einzige Prüfung habe ich nicht bestanden. Mhm. Und deshalb darf ich diesen Titel, auch so eine Staatssache, ne? Ich darf den Titel Diplompsychologe, den darf ich nicht tragen, aber im Grunde genommen habe ich eigentlich alle relevanten Dinge gemacht, klinische Psychologie, psychische Störungen, mein Hauptgebiet, alles bestanden, aber diese eine Sache hat mit Mathematik übrigens zu tun, habe ich nicht bestanden und deshalb darf ich diesen Titel leider nicht tragen.
Trotzdem sind Sie in der psychologischen Beratung auch tätig, also eines der vielen Facetten oder eines der vielen Bereiche, in denen Sie auch tätig sind.
Ja.
Wie, mit dieser psychologischen Brille auf die Gesellschaft, wie betrachten Sie dann diese verschiedenen Kontroversen, die wir jetzt auch haben? Also ob jetzt Thema Meinungsfreiheit, Staat, Parteien, wie auch immer, Demokratie, wie ist denn dieser psychologische Blick darauf?
Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Wollen Sie auf was Bestimmtes hinaus?
Ich will es ja extra nicht, sonst wäre es ja suggestiv.
Ja. Sagen wenn man Sie mal auf suggestiv.
Etwas bestimmt, wenn man, wenn man auf was wehren. Bestimmtes, ja. Also wenn ich jetzt auf etwas Bestimmtes aus wäre, könnte man, weil wir über Hate Speech gesprochen haben, darüber Leuten zu sagen, wie sie zu sprechen haben oder wie sie vielmehr nicht zu sprechen haben, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen von Wissenschaft entfernt mittlerweile, Thema Gender, wenn man ja, auch der Meinung ist, und ja, es gibt verschiedene Ausprägungen, wie man sich zeigen kann, wie man sich kleiden kann. Es gibt ganz viele Variationen, aber es geht ja schon in die Richtung, dass wir uns davon entfernen, dass es 2 biologische Geschlechter gibt. Also wir entfernen uns von Dingen, die ja eigentlich eine Errungenschaft waren.
Sind Sie eine Frau?
Ich bin eine Frau.
Was glauben Sie, was ich bin?
Sie sind ein Mann.
Sehen Sie, Sie haben gesunden Menschenverstand. Ich auch. Wir haben zum Beispiel bei uns im Laden eine Person, die im falschen Geschlecht geboren wurde. Das ist noch eine sehr junge Person, sie hat das auch ganz offen gesagt. Und diese Person sieht sich im anderen Geschlecht. Ich bin so aufgewachsen und erzogen worden, dass die persönliche individuelle Freiheit, der Individualismus, in meiner Familie sehr hoch gehalten wurde. Meine Eltern waren Hippies oder sind Hippies, leben ja noch. Freiheitlich und cool, auch sexuell, vollkommene Offenheit. Ich finde, jeder sollte so leben können, wie er möchte. Wenn Menschen so leben können, wie sie wollen, dann sind sie glücklich. Und das gilt auch für die sexuelle Orientierung oder das Geschlecht. Wenn jemand zu mir kommt, der Peter heißt und sagt, er möchte jetzt Petra genannt werden, und ich kann das ernst nehmen, und es ist auch ernst, und diese Person möchte wirklich eine Frau sein, dann werde ich das akzeptieren und respektieren. Das andere, dieses Rumgegendere in der Gesellschaft und in der Politik, das ist ein erhobener Zeigefinger, eine Moralisierung und ein absoluter Witz, ein Ulk. Also wenn ich das höre, dann denke ich auch, seid ihr dumm? Was macht ihr da? Lasst doch die Menschen in Ruhe. Ihr könnt doch den Leuten, ihr könnt denen noch nicht aufzwingen, das ist ja auch wieder so, dann kommen dann Gesetze, dann müssen die Unternehmen, wenn ich schon höre, wie die Politiker der SPD machen das ja am liebsten und der Grünen, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Wählerinnen und Wähler, immer so dieses, allein das ist so ineffizient und dumm, das alles zu nennen. Wir haben ein generisches Maskulinum, wir haben damit viele Jahrzehnte gut gelebt. Die Revolution ist bereits passiert in den 60er Jahren, 70er Jahren, auch in den 80er Jahren. Da haben wir das auch alles nicht gebraucht. Der Feminismus ist da zu Recht stark gewesen. Meine Mutter ist eigentlich auch eine Feministin, die hat mich auch so erzogen. Das haben wir da alles nicht gebraucht. Und auf einmal kommt die Sprachpolizei und sagt, das dürfen wir alles nicht mehr sagen, das muss so gesagt werden. Und ich mache da nicht mit. Ich sage das so, wie ich das sagen will. Und wenn mir der Staat als Unternehmen vorschreibt, dass ich jetzt in der Stellenanzeige reinschreiben muss, MFD, mache ich das, weil ich nicht bestraft werden will. Aber nicht, weil ich das für sinnvoll halte. So einfach ist das. Wenn sich eine Person bei mir bewirbt, die divers ist und mit mir spricht und das sagt, und eine gute Leistung erbringen will und ich erwarte, dass die Person eine gute Leistung erbringen wird, dann werde ich diese Person einstellen, egal welches Geschlecht sie hat. Und dann werde ich auch akzeptieren und respektieren, dass diese Person sich für divers hält. Das muss mir der Staat nicht sagen.
Darum geht es ja dann auch im Wesentlichen um Solidarität wiederum, um Inklusion, um darum, die Leute so akzeptieren,
noch so ein Thema. Wie sie sind. Ja. Inklusion. Ich war in einem Montessori-Kindergarten. Meine Mutter ist Kinderkrankenschwester für behinderte Kinder gewesen. Und ich habe mit behinderten Kindern zusammen viel Zeit verbracht, habe später selbst in einer Schule für behinderte Kinder gearbeitet und habe eine Zusatzausbildung gemacht als pferdegestützter Therapeut, auch viel mit Behinderten zusammen. Über dieses Thema muss mir keiner was sagen. Den Menschen aufzuzwingen, per Gesetz aufzuoktroyieren, dass ihre normalen Kinder mit Kindern mit schwersten Behinderungen zusammen in die Schule gehen müssen, ob das gut ist, ob das schlecht ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das den Menschen aufzuzwingen, ist das Problem. Und überall, wo Zwang herrscht, bin ich nicht einverstanden. Obwohl ich die Inklusion in vielen Bereichen für gut empfinde, ist sie in manchen Bereichen vielleicht nicht gut. Und zwar für die Kinder mit besonderen Auffälligkeiten oder für normale Kinder. Das müssen alle Eltern und Kinder dann eben selber entscheiden und nicht der Staat.
Um vielleicht wieder zu meiner ursprünglichen Suggestivfrage zurückzukommen, mit dieser psychologischen Sicht, weil ich jetzt auf ein paar Dinge hingewiesen habe, die mir vielleicht auch aufgefallen sind. Ich möchte jetzt die Leute nicht pathologisieren, also diese, sagen wir mal, Hate Speech Gesetze, also Leuten sagen zu wollen, wie sie Dinge beschreiben sollen oder eben wie nicht.
Das, Sprachpolizei.
Ja, kann man so bezeichnen. Ja. Und das geht natürlich viel mit auch dieser Gender-Politik mit einher. Das eine greift in das andere hinein. Ja. Man soll, in manchen Ländern gibt es sogar Gesetze, dass wenn man die Personen dann nicht so bezeichnet mit den Pronomen, wie sie es wünschen, dass man dafür dann auch vors Gericht kommt.
Ja.
Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht pathologisieren, aber jetzt vielleicht eher als Psychologe gesprochen. Was ist das in einer Gesellschaft?
Narzissmus. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, es ist ein pathologischer Narzissmus des Staates und der Gesellschaft oder Teilen der Gesellschaft. Es hat nichts mit Empathie zu tun. Diese Moral, die über allem stehen soll und die mit Gewalt durchgesetzt werden soll, dieser Zeigefinger, das von oben herab, das ist alles sehr narzisstisch und das gefällt mir gar nicht.
Und was gefällt Ihnen dann im Gegenzug dazu? Um es nicht nur auf das Wort Freiheit vielleicht zu beschränken? Ja.
Es ist schwierig, das Wort Freiheit jetzt durch ein anderes Synonym zu ersetzen, aber ich würde mal sagen Liebe.
Wobei das auch oft genannt wird in Bezug natürlich auf diese ganzen Themen. Ja?
Nein.
Liebe statt Hass.
Ja, ja, das ist aber das ist Quatsch. Gerade die sowas sagen, da ist keine Liebe. Da, wo Liebe ist, ist immer Freiheit. Diese beiden Dinge gehen nicht auseinander. Und die Freiheit, da wo die Menschen Liebe haben, zueinander, miteinander, da braucht es keine Gewalt. Da ist die Freiheit. Wenn ich einem Menschen begegne und ich bin fähig, das ist auch was Christliches natürlich, also hat auch eine christliche oder religiöse Komponente, und ich bin fähig, ihm einen kleinen Teil Liebe entgegenzubringen, dann hat das immer auch was mit Respekt zu tun. Respekt für das Anderssein. Menschen sind alle gleich viel wert. Aber sie sind nicht gleich. Menschen gleich zu machen, ist gefährlich. Mir graut es vor der Gleichheit. Die Unterschiedlichkeit der Menschen ist das Tolle. Es gibt Menschen, die erbringen in bestimmten Bereichen bessere Leistungen. Das ist so. Und dafür sollten sie auch besser bezahlt werden. Es gibt Menschen, die erbringen in gewissen Lebensbereichen schlechte Leistungen. Und warum sollte man ihnen dafür was geben? Sind sie deshalb weniger wert als Menschen? Nein. Aber sie sind vielleicht weniger wert in diesem gesellschaftlichen Bereich. Und das ist aber wichtig, um unseren Wohlstand aufzubauen. Und trotzdem kann man diesen Menschen Liebe entgegenbringen oder Solidarität. Ich bin der Erste, der solidarisch denkt und handelt, wenn ich kranke Menschen sehe, alte Menschen sehe, hilflose Menschen sehe. Aber wir leben in einem Land, in dem keinem irgendwas passiert, wo keiner verhungern muss, wo jeder eine Wohnung hat, der eine braucht, wo jeder einen Fernseher hat, wo jeder eine Waschmaschine hat, einen Kühlschrank hat, eine Heizung hat. Ich sehe echt kein Problem.
Wir sind Obdachlose haben wir ja trotzdem. Also jetzt in Mainz, muss ich zugeben, habe ich relativ wenige gesehen. Ja. Um genau zu sein, gar keinen. In Berlin sieht das schon wieder anders aus.
Das ist schlimm, das ist sehr traurig. Ich kann es mir selber auch nicht erklären. Das können Spezialisten, die auf der Straße arbeiten, da mit denen besser. Wie kommt es dazu, dass solche Menschen trotzdem auf der Straße sind? Liegt es an den Formularen, an der Bürokratie? Ist das alles nicht durchlässig genug für diese Menschen, damit sie das, worauf sie ja ein Anrecht haben in unserer Gesellschaft, nicht einfordern können? Weil jeder hat ja ein Anrecht auf diese soziale Hilfe, das aufgefangen werden.
Womit sie ja nicht unbedingt einverstanden sind mit diesem Sozialsystem.
Da, wo Menschen auf der Straße sind, wäre ich der Letzte, der sagen würde, da bin ich nicht mit einverstanden. Ich bin nicht damit einverstanden, dass das immer größere Ausmaße annimmt, dass die Menschen immer mehr einfordern können, immer mehr Hilfen, Subventionen und dafür immer mehr Formulare ausfüllen müssen. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Wenn wir einen minimalen Staat hätten, der dafür sorgen würde, dass niemand verhungert, niemand erfriert und die schlimmsten Sachen abgefangen werden, glaube ich, dass die Menschen mit ihrer eigenen Kraft, auch indem sie in freiwillige Versicherungen einzahlen, sich all das selber erschaffen könnten in einem effizienteren Rahmen. Und ich glaube auch, dass die Solidarität unter den wohlhabenden, reichen Menschen, denen, die es geschafft haben, immer noch sehr groß wäre. Und dass diese freiwillige Solidarität auch Spaß macht. Es ist ja auch so, dass auf dem freien Markt sind ja auch Firmen, die damit werben, dass sie etwas Gutes gemacht haben, dass sie grün sind, dass sie Menschen geholfen haben, dass sie vielleicht irgendwelche Spendenaktionen gemacht haben. All das kann auch freiwillig passieren und es passiert auch.
Mit all dem, was wir jetzt gesprochen haben, ab wann ist denn, oder fragen wir mal so, ab wann ist denn die Steuerquote, oder andersrum gefragt?
Staatsquote.
Nee, nicht Staatsquote. Ja. Ab welchem Steuersatz wandert denn Antoine Richard aus?
Ja, wo soll ich denn hin? In das Frankreich, also wenn Frankreich jetzt 10% weniger wäre, ne? Aber wo soll ich denn hin? Ich weiß ja nicht, wo ich denn hin
aber
soll.
Aber wenn sowohl Deutschland als auch Frankreich Ihrer Meinung nach die besten Zeiten hinter sich haben.
Ja. Also ich will nicht weg, ja, ich liebe diese Länder, ich liebe unsere Gesellschaft, ich liebe die Menschen hier. Ich bin Deutscher, ich denke deutsch, mein Herz ist vielleicht französisch, aber mein Kopf ist deutsch und ich habe einen schönen Kopf. Also ja, nichts dagegen jetzt, dass das Herz französisch ist und der Kopf halt deutsch. Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht an Auswandern gedacht. Ich glaube auch noch nicht, dass es jetzt notwendig wäre. Aber klar, irgendwann wird auch ich dann die Koffer packen und sagen, macht euren Scheiß alleine.
Aber da gibt es jetzt nicht diesen einen Punkt, wo Sie sagen, okay, ab Steuerquote 60%.
Ich habe schon mal drüber nachgedacht, also ich habe gerade gelogen, fällt mir ein. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob ich alles hinwerfe, weil mir das alles zu viel war mit der ganzen Bürokratie, den ganzen Gesetzen, denen ich befolgen muss. Ich habe so viel gearbeitet in meinem Leben und mir sind so viele Steine in den Weg gelegt worden, die unnötig waren. Bürokratische Steine, Staatssteine. Und da habe ich schon ab und zu einen Punkt gehabt, wo ich mir gesagt habe, ach Antoine, beantrag doch einfach Hartz IV und spiel Playstation. Geh mit deinem Hund spazieren, leg dich in die Sonne und mach dir ein schönes Leben. Warum tust du dir das an? Warum? Ich tue es mir immer noch an, teilweise auch mit Erfolg. Der Staat nimmt mir ja nicht alles weg. Aber irgendwann ist die Grenze erreicht. Bei mir ist noch ein bisschen Luft. Mal gucken, wie viel.
Noch ein bisschen Luft. Ja. Vielleicht nochmal, um ganz an den Anfang zu kommen, wegen Ihrer Beschäftigung beim RTL. Mich würde doch durchaus interessieren mit den paar, es gab ja ein paar Kontroversen, die wir jetzt hier besprochen haben. Und auch wenn Sie dem Sender, also auch wenn Sie sagen, dass der Sender der beste Sender sei, also in ja, sagen wir mal, eingeschränkter Ausführung, aber...
Zusammen mit YouTube und Arte.
Genau, ja. Zusammen mit YouTube und Arte. Aber haben Sie Sorge oder...
Komischerweise nicht.
Ja.
Komischerweise nicht, nein. Das ist auch ein gutes Zeichen. Beim ZDF wäre ich mir sicher gewesen, wenn ich da jetzt eine Sendung hätte, dann würden die, dann wäre es das gewesen. So, ne? Ist aber auch klar, weil ich habe das ZDF ja auch kritisiert und RTL habe ich nicht kritisiert. Ich wüsste nicht, was sie dagegen haben sollten. Also das ist nichts Rechtswidriges, das ist auch gut so. Ich weiß ja auch genau, was ich sage. Auch ich muss häufiger mal überlegen, wie ich was sage. Das ist schon bedenklich. Aber das Problem liegt eher bei den anderen Leuten, die eben diese Differenziertheit nicht hinkriegen und die dann eben schneller irgendwas sagen, was man jetzt schon nicht mehr sagen darf und so weiter. Ich glaube, das ist RTL egal. Ich glaube, RTL geht es um die Quote und um Geld. Und das ist gut so, denn sie tun genau das, was die Leute haben wollen. Das heißt, die Tatsache, dass RTL gierig ist, führt dazu, dass RTL gut ist. RTL sagt ganz einfach, wir geben euch das, was ihr haben wollt. Und die Leute, die wollen schöne Sendungen, bei denen sie sich erholen können, mit Spaß, mit Herz, mit Lachen. Und das liefert ihnen RTL. Und deshalb ist RTL gut. Und man muss es nicht schauen. Wenn ich RTL nicht schauen will, schaue ich nicht. Lasse ich eben bleiben. Ich muss ja nicht dafür bezahlen. Und deshalb ist es auch fair. Wenn die sagen würden, Antoine, das, was du sagst, ist nicht in Ordnung, du kannst nicht mehr für uns arbeiten, dann würde ich sagen, so what? Dann arbeite ich für jemand anderen.
Ich glaube, danach wird das RTL kein Problem damit haben. War jetzt sehr positiv. Frau Schmietz hat mich auch zum Abschluss nochmal besucht.
Ja.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses interessante Gespräch
und ich habe auch zu danken.
Für diese tolle Kulisse.
Sehr gerne.
Und noch weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dankeschön. Dank. Vielen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.